Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ich bin Moritz, Redakteur beim Roadbike Magazin und habe heute das Vergnügen, mit drei ganz besonderen Gästen bei einem besonderen Setting. Wir sind nämlich hier beim Roadbike Camp mit Simon Geschke in Freiburg und wir haben zwei Tage schon in den Beinen, zwei Schwarzwaldtouren, eine Schwarzwaldtour, eine Kaiserstuhltour in den Beinen und haben gedacht, heute Abend nehmen wir einfach mal einen Podcast hier in trauter Runde auf. Mit mir am Mikrofon sitzt natürlich Simon Geschke. Hallo Simon.
Hallo.
Ebenfalls hier bei mir Lisa Schrader, Tourenguide vom MyCycling Camp. Und Nico Best vom Radlabor. Hallo Nico.
Hi, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Nico ist Sportwissenschaftler beim Radlabor und steht auch stellvertretend für die Partner des Camps, ohne die das hier natürlich auch nicht stattfinden könnte. Wir haben Kigo, die Radflaschen mit Titanbeschichtung mit an Bord. Wir haben Le Melo als Partner mit an Bord, die Nahrungsergänzungsmittel herstellen. Q365 haben unsere wunderbaren Radtrikots gemacht. Dann haben wir noch Paul Lange bzw. Pro Bike Gear mit dem Werkzeug, den Montageständern, Tune-Up Sports für Radpflegeprodukte und Uvex Sports. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, meine erste Frage geht mal direkt an Lisa, Tourenguide. Wie macht sich die Gruppe so? Was ist dein Eindruck?
Oh doch, ich bin ganz zufrieden. Nein, macht Spaß, mit euch allen zu fahren. Wir hatten zwei schöne Touren und ja, freue mich auf jeden Fall auf morgen. Nochmal ein Highlight dann.
Morgen ist die letzte Tour geplant zum Bällchenhaus. Lisa, worauf kommt es denn eigentlich an beim Guiden?
Also auf jeden Fall auf die Gruppe, weil ohne Gruppe ne, kein Guiding. Und ja, also man steckt seine eigenen Ziele, sag ich mal, so ein bisschen zurück. Man guckt, dass alle eine gute Zeit haben, dass jeder mitkommt. Wir orientieren uns da an dem langsamsten oder schwächsten. Und, genau, der schneller ist, kann irgendwie zweimal den Berg hochfahren oder so. Also dass alle irgendwie eine gute Zeit auf dem Rad haben, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Sturzfrei, ohne Pannen am besten.
Du bist tatsächlich in diesem Fall die einzige Frau unter einem ganzen Haufen an Männern. Wie ist das, wenn man da als Frau sich, muss man sich da als Guide noch besonders beweisen? Oder hast du das Gefühl, sind alle eigentlich ganz entspannt drauf? Auch jetzt bei anderen Camps, die du...
Ich alles Falsches sagen.
Also hier, also es bleibt natürlich alles unter uns. Also. Nee, aber auch bei den anderen Camps, bei den Erfahrungen, die du gesammelt hast, wie... ja, wird man da als Guide, als weiblicher Guide akzeptiert?
Doch, also sehr gut, also alle sehr rücksichtsvoll und glaube ich jetzt nicht, dass ich mich beweisen muss, also hatte ich nicht das Gefühl und sonst eigentlich auch nicht. Also die Leute sind ja im Urlaub, alle wollen eine gute Zeit haben und da habe ich bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass irgendjemand ja, vorpreschen muss oder so.
Mhm. Du bist nicht immer die einzige Frau. Du hast bisher zum Beispiel geguidet beim MyCycling Mixed Camp in Andalusien.
Genau.
Und dort findet tatsächlich vom 11. Oktober bis 16. Oktober ein zusätzliches Women's Only Camp von MyCycling Camp statt. Was erwartet die Ladies da in Andalusien?
Also erstmal im Herbst kann man da noch den Sommer verlängern. Man kann den kurz fahren. Also auch sehr, sehr schön, da nochmal so eine Woche den Sommer zu verlängern. Dann ist es bei den Women's Camps so, dass wir für alle Level das anbieten. Andalusien ist ein sehr, sehr schönes Terrain. Nicht ganz so anspruchsvoll wie hier, würde ich sagen. Eher wellig, kürzere Anstiege. Aber auch so, dass jeder auf seine Kosten kommt. Und was das Besondere ist, bei dem Frauencamp haben wir eine eigene Mechanikerin dabei. Die macht so Workshops, schaut nochmal, wie jeder oder wie jede Teilnehmerin auf dem Rad sitzt und ist da halt auch offen für Fragen. Also gerade bei Frauen ist ja die Hemmschwelle manchmal vielleicht ein bisschen größer, so wie wechsle ich einen Schlauch, wie mache ich das? Und da sind wir halt wirklich in schöner Atmosphäre und ganz unter uns. Und da ja, ist, glaube ich, was Besonderes für das Camp, eine eigene Mechanikerin dabei zu haben. Genau, natürlich alle Guides sind Frauen, ist wirklich woman only, ist dann halt eine ganz andere Atmosphäre, würde ich sagen. Einfach, ja, nicht besser oder schlechter, einfach anders. Und macht auf jeden Fall Spaß. Also die Location in Andalusien ist wunderschön, super schönes Hotel direkt am Strand. Genau, eigentlich jeden Abend sind wir immer zum Strand gegangen, konnten Sonnenuntergang schauen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön gelegen.
Wie lang sind so die Touren? Worauf können sich die Frauen da einstellen, die da hingehen?
Sehr unterschiedlich. Also bis jetzt waren bei den Frauencamps immer so 80 Teilnehmerinnen. Und dann ist wirklich für jedes Level. Also es geht von bis, geht los bei 30 Kilometern, aber auch bis 100 Kilometer. Es gibt immer eine Königsetappe.
Königinnen-Etappe dann wahrscheinlich,
oder? Ja, Königinnen-Etappe. Genau, da gibt es eigentlich für jeden was dabei. Und man kann die Gruppen natürlich auch wechseln. Also wenn man, ne, genauso wie hier, sich einen Tag vielleicht nicht ganz so fühlt oder ein bisschen kürzer fahren möchte, vielleicht mehr Stopps machen möchte, noch ein Eis essen gehen möchte, dann gibt es da eine große Auswahl und eine große Bandbreite wird da abgedeckt.
Simon, bei dir ist das Guiding ja eine neue Erfahrung, kann man sagen. Bis vor 6 Monaten musstest du im Profi-Peloton wahrscheinlich keinen irgendwie den Weg weisen. Wie ist diese neue Erfahrung für dich, die neue Situation?
Ja, ist cool. Ich lerne den Radsport gerade nochmal anders kennen, neu kennen fast, ohne nur auf die Wattzahl gucken zu müssen, ohne zu denken, boah, ich muss jetzt noch das Set Intervalle fahren und das Set. Und ja, ist jetzt so meine zweite Erfahrung als Guide. Und ja, es hat einfach viel, viel entspannter als das, was ich die letzten 16 Jahre gemacht habe oder noch länger. Mhm. Natürlich gab es auch entspanntere Trainingseinheiten während meiner Karriere, aber zu 95% war das halt schon Business und harte Arbeit.
Und, das wäre jetzt der Moment, wo du sagen müsstest, dass wir dich auch eigentlich ziemlich gefordert haben.
Ja. richtig, ja.
Inwiefern?
Nee, also ich bin auch jetzt so wie die letzten 2 Tage, bin ich natürlich ewig nicht so lange und so eine Runde gefahren wie heute, weil ich es halt einfach nicht mehr muss und alleine mich auch tatsächlich nicht aufraffen kann. Aber bei dem Wetter jetzt wieder rauszukommen, das macht natürlich schon richtig Bock. Und heute bin ich auch das erste Mal halt wieder diese Runde da hinten gefahren, wo wir jetzt heute gefahren sind, also durch den Schwarzwald so richtig durch. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen einen Kumpel aus Berlin da, dem habe ich natürlich auch viel gezeigt. Und genau, da lernt man das jetzt halt wieder so richtig zu schätzen. Mhm. Aber klar, jetzt die letzten Jahre war es natürlich schon immer einfach nur der Job und natürlich trotzdem schön. Schöner als jede andere Gegend in Deutschland, wie ich finde. Aber klar, jetzt nicht immer bei so einem kaiserlichen Wetter und nicht immer so entspannt, sondern auch mal so, dass ich mich am Ende des Trainings so wie gefühlt habe, wie einige Teilnehmer wahrscheinlich hier. Und also ich bin dann zum Teil auch super platt nach Hause gekommen nach irgendwelchen Intervallen und habe mich halt natürlich nicht so auf den nächsten Tag gefreut, aber es war halt einfach ein Beruf und ich wurde dafür bezahlt und das nächste Rennen stand vor der Tür, beziehungsweise die nächste Saison. Und dann ist das natürlich auch ein gewisser Druck, den ich jetzt als Guide nicht mehr so habe und das ist halt ziemlich schön.
Wie geht's dir allgemein 6 Monate nach dem Karriereende? Was hast du gemacht? Was sind die Projekte, die du vielleicht angestoßen hast?
Nach dem letzten Rennen habe ich erstmal gar nichts gemacht, auch die ersten 4 Monate jetzt des neuen Jahres waren sehr ruhig, wenig gemacht, natürlich mit ein paar Sachen habe ich natürlich schon gemacht, wie gesagt, so ein Camp in Spanien, wo ich als Guide da war, da war ich jetzt beim Giro eine Woche als Kommentator für Eurosport auf dem Motorrad, das war eine ziemlich coole Erfahrung. Und habe natürlich ja, mich ein bisschen ausprobiert und Gedanken gemacht und so weiter. Wir haben ein Kind bekommen im November, das erste Kind, auch sehr viel neue Erfahrungen. Also es war definitiv nicht langweilig, aber total anders. Also natürlich ist man dann, wenn man dann nur noch zu Hause ist auf einmal, ich will nicht sagen, man fällt in ein Loch, aber es ist sehr, sehr komisch, dann kein Ziel auf einmal zu haben. Und gerade so ab Mitte November, also die Zeit nach dem letzten Rennen bis Mitte November, die war jedes Jahr so, dass ich gesagt habe, so, ich will jetzt mein Rad überhaupt nicht sehen und mache eigentlich jetzt nur Blödsinn. Und das war dieses Jahr wieder genauso. Und dann ab Mitte November, gut, dann stand halt auch die Geburt vor der Tür. Aber dann fing es so an, ich wusste, okay, normalerweise hättest du jetzt dann auch wieder die Vorbereitungszeit und erstes Trainingslager und so weiter. Und dann fing es schon an, komisch zu werden. Und gewisse Sachen hat man natürlich auch vermisst. Im Winter jetzt weniger, aber jetzt so, wo die Saison losgeht oder losging, war es dann schon ziemlich komisch, weil man halt auf einmal so wirklich raus war aus dieser Blase. Und genau, und man sich halt natürlich auch um sehr viel selbst kümmern musste und nicht das Team fragen konnte, wie das und das jetzt läuft, oder den Manager anrufen, kannst du dich darum kümmern oder ja, von daher war das jetzt eine neue Situation, aber der Tag, dass der Tag kommt, das weiß jeder. Ist halt ein Beruf, den man nicht bis zur Rente machen kann. Ja, und jetzt fuchse ich mich da rein.
Mhm. Bike Hotel Freiburg ist ja noch ein Stichwort.
Auch. Genau, ja, da habe ich auch mehr Zeit, mich jetzt ein bisschen einzubringen. Da habe ich das Projekt seit letztem Jahr, dass man da jeder Mann und jeder Frau quasi Höhentraining simulieren kann, was auch gut angelaufen ist und sich hoffentlich natürlich auch weiter noch etablieren soll, kann. Ich glaube, viele unterschätzen diese Region hier so ein bisschen von der Vielfältigkeit des Trainings, dass man halt wirklich so ziemlich alles machen kann und jetzt dazu noch ein vollwertiges Höhentrainingslager. Und es ist halt in Deutschland komplett einzigartig. Also so dieses Trainingsgebiet plus noch denselben Höheneffekt, den man zum Beispiel auf dem Tede, wo halt sich Vingegaard und alle Tour de France-Fahrer halt so in den Hotspots darauf vorbereiten. Das kann man jetzt halt, wenn man will, auch in Freiburg machen.
Dann hoffen wir, dass wir, wenn wir das nächste Mal sprechen, dass dann Vingegaard und Pogacar sich in Freiburg in deinem Bike-Hotel auf die
Eine
Tour de
Legende
France vorbereiten.
Eine Legende war ja schon da, das war Simon Geschke. Nee, und Georg Steinhauser letztes Jahr, Jonas Rutsch, also wir hatten schon namhafte Profis natürlich auch da.
Und bei Georg Steinhauser hat es ja auch funktioniert.
Georg Steinhauser hat die Giro-Etappe gewonnen, dieses Jahr noch nicht. Wer weiß, woran es lag. Dieses Jahr war er nicht bei uns im Höhentraining, ja.
Ich würde ihn dann an deiner Stelle vielleicht nochmal anrufen.
Ich schreibe ihn nochmal, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast das Fahrrad eher längere Zeit nicht angefasst dann auch. Jetzt mal die Frage an Nico Best als Sportwissenschaftler nach so einer Karriere. Wie ist es mit Abtrainieren? Was ist da eigentlich, was man machen muss, was man machen sollte? Und was würdest du Simon da raten?
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich denke, genauso wie es jetzt nicht empfehlenswert ist, von 0 auf 100 durchzustarten und sich irgendwelche Überlastungsverletzungen einzuhandeln, sollte man auch schauen, dass man nicht von 100 auf 0 von heute auf morgen wirklich komplett gar nichts mehr macht. Das Pensum irgendwie von 20, 25, 30 Stunden die Woche auf null reduziert und sich jetzt mal übertrieben gesagt ins Bett legt und zwei Wochen nicht mehr bewegt. Und also ich denke, dass das dann einfach eine weichere Landung gibt, wenn man sagt, okay, man bleibt aktiv, man macht einfach nur noch, wie du es auch gerade gesagt hast, die Sachen, worauf man dann wirklich auch mal Lust hat, bricht so ein bisschen aus diesem strikten Plan, Ernährung, Training, Intervalle, wie du es gemeint hattest. Und ja, dann vielleicht auch einfach, wie du es uns die letzten Tage ja auch erzählt hast, mal Sachen macht, wofür man nicht ganz so viel Zeit hatte, wie das Mountainbike-Fahren oder einfach auch mal laufen gehen, sich neue sportliche Projekte und Ziele setzen. Das macht absolut Sinn, ja.
Laufen war ja tatsächlich ein Projekt, was du gemacht hast.
Ja, genau. Also darauf hatte ich immer Lust. Und Laufen ist halt so ein schöner, simpler Sport, Schuhe an und los. Man ist trotzdem draußen. Man ist, man hat das Problem mit der Kälte nicht. Das war im Winter auch gut. Wenn man halt nicht diesen eiskalten Wind hat im Gesicht, wo man sich halt tausend Sachen anziehen muss. Laufen fand ich ziemlich cool. Und dann kam natürlich auch so ein bisschen der Wunsch, so ein bisschen sich da auch ranzutesten. Und ja, dieses Marathon-Ding war dann irgendwie was ich abhaken wollte so ein bisschen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Das hat mir natürlich dann auch ein Ziel gegeben.
Du bist mitgelaufen beim Freiburg-Marathon?
Ja, genau, der war jetzt im April und es war natürlich sehr naiver Plan mit 6 Monaten Vorbereitung quasi, zu denken, man kann da irgendwie einen tollen Marathon laufen. Also ich bin froh, dass ich ins Ziel gekommen bin. Zeit war ganz okay, irgendwie 3,5 Stunden, aber ja, mal gucken, ob ich es nächstes Jahr nochmal mache. Aber ja, also ich habe ein bisschen Blut geleckt und Laufen finde ich halt echt cool und gerade vor dem Hintergrund mit dem Abtrainieren macht total Sinn, auf jeden Fall. Wird jedem Leistungssportler geraten. Und ja, ich bin nun mal super lange jetzt Rad gefahren auf einem sehr hohen Niveau. Und ja, also da wollte ich auf jeden Fall abtrainieren. Jetzt nicht unbedingt wie die letzten 20 Jahre nur auf dem Rennrad, sondern genau, ich habe mir dann nochmal ein neues Mountainbike gekauft und Gravel und Laufen und einfach mehr Abwechslung, Krafttraining einfach weitergemacht, viel auch. Ja, und einfach probiert dann ein paar Stunden die Woche, so wie Zeit ist, einfach Sport zu machen.
Jetzt hast du gerade schon erzählt, du bist beim Giro d'Italia gewesen für Eurosport und zwar auf dem Motorrad. Da bist du ja räumlich gesehen, ich habe es bei deinem Instagram-Account gesehen, da hattest du ja das ein oder andere Video auch geteilt. Du bist ja räumlich gesehen eigentlich in diesem Peloton drin, wo du 16 Jahre als Profi warst. Bist du jetzt schon wieder drin, kann man sagen, aber in einer ganz anderen Rolle. War da auch Nostalgie mit dabei? Was macht das emotional mit dir, wenn du das siehst?
Ja, schon sehr, ja. Also ich war ja wirklich sehr, sehr nah dran. Und ja, konnte halt auch mit meinen alten Teamkollegen nochmal reden und so. Ich war morgens dann immer bei den Bussen und ja, hat super viel Spaß gemacht. Es war so ganz anders. Also ich habe das Rennen ganz anders erlebt, so aus der Sicht der Medien quasi. Und ja, es ist halt erstmal Wahnsinn, was dahinter so ein Rennen alles steckt an Organisation. Was da jeden Tag so auf und abgebaut wird, das hat man als Fahrer natürlich immer geahnt oder wusste das natürlich, aber ja, ich habe mich da als Fahrer nie so groß für interessiert. Ich habe immer probiert, mich auf wirklich alles zu fokussieren, was ich selbst in der Hand habe und alles andere. Da gibt es genug Leute im Team, die sich darum kümmern und Presse war so, ja klar, war da und war natürlich auch immer gut für die, ja, die Präsenz zu haben für die Sponsoren und so und Interviews zu geben gehört ja auch dazu. Und genau das nochmal wieder, ja, alles so aus von einer anderen Perspektive zu sehen, das war super cool. Und Nostalgie kam natürlich auch ein bisschen, weil ich nun letztes Jahr auch den Giro noch gefahren bin, selbst als Fahrer. Aber ja, also ich habe tatsächlich vergessen, wie krass so ein World Tour Radrennen ist. So hinten auf dem Motorrad, es fühlt sich schon sehr weit weg an, dass ich da selbst mitgefahren bin. Wo ich so jetzt so gesehen habe, dachte ich so, boah, da war es jetzt letztes Jahr noch wirklich mittendrin, nicht nur auf dem Motorrad. Man vergisst es doch sehr schnell. Und natürlich, mein Level jetzt ist halt schon deutlich schlechter als letztes Jahr um die Zeit beim Giro. Also ich könnte mir das jetzt zum Teil gar nicht mehr vorstellen, so eine Grand Tour zu fahren. Das ist dann wirklich was, was man als Fahrer als selbstverständlich sieht. Aber irgendwann mit ein bisschen Abstand merkt man halt erst, wie krass das eigentlich ist, was man da die Jahre gemacht hat.
Also ich höre da jetzt raus, die einmalige Chance am Roadbike-Mikrofon zu sagen, ich komme zurück, die willst du verstreichen lassen.
Nee, genau, ja. Der Zug ist abgefahren langsam jetzt. Ja.
Okay. Wie ist es, wenn du da auf diesem Motorrad bist? Da bist du ja ganz anders als vorher. Du bist ja ausgeliefert. Also du bist ja nicht derjenige, der fährt, sondern du sitzt da, bist Sozius und also bist du da zwischendurch auch in die Haltung gegangen oder hast du selber gebremst oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also die erste Abfahrt, das war das Zeitfahren sind wir hergefahren, das war noch ziemlich relaxed, aber da hat es ein bisschen geregnet, es war nass und ja, so ein 500 Kilo Motorrad, also es ist wahnsinnig schwer mit dem ganzen Technikzeug, was da noch mit dranhängt und da hatte ich schon ganz schön Schiss, auch im der Tag danach, der erste Abfahrt, die war auch sehr wild mit den Autos und den Fahrern, die von links und rechts kommen und dann wurde es ein bisschen mehr zur Routine und dann habe ich auch wirklich gemerkt, dass der Fahrer wahnsinnig gut eigentlich reagiert und alles immer im Blick hat über die Spiegel und ja, dass es halt wirklich, dass sie super routiniert sind und in der Autokolonne, da gibt es keine, also da gibt es schon Regeln, aber es ist halt wirklich wilder Westen. Ne? Also Sicherheitsabstand oder so. Den Fahrern ist sowieso alles egal. Die wollen halt Hauptsache nicht bremsen, dann verliert man ja Geschwindigkeit. Und die wissen natürlich auch, dass die Motorradfahrer und die Autos, dass die Fahrer haben ja immer Priorität. Also die, wenn einer von hinten kommt, man hört schon die 10 Autos dahinter, dass gehupt wird. Und das ist halt immer das Zeichen, okay, Fahrer, Achtung. Und dann muss das Motorrad direkt gucken, dass halt nicht gerade in einer Ideallinie in der Kurve irgendwie steht. Dann hält er entweder vor an oder gibt halt nochmal richtig Gas um vor dem Fahrer noch. Aber das ist eigentlich das, was weniger passiert. Und ja, da wird halt schon total unrhythmisch gefahren. Was ich jetzt als Fahrer war das schon immer ein bisschen gleichmäßiger und du konntest halt voll laufen lassen. Während das auf dem Motorrad Vollgas ist, um am Auto dran zu bleiben. Und dann halt auch mal wieder voll in die Anker gehen, um den nächsten Fahrer durchzulassen und so. Mhm. Also ja, es war schon auch sehr anstrengend, auf jeden Fall. Lange Tage, so 5 Stunden auf dem Motorrad sind auch nicht bequem. Also war ich dann immer froh, dass ich von dem Ding dann mal wieder runterkam. Und dann war es echt so, dass ich so ein bisschen erstmal mich wieder ans Laufen gewöhnen musste, weil die halt so ein bisschen 5 Stunden dieses quasi wie Schweben im Sitzen sich schnell fortbewegen. Das war dann echt komisch, wieder die ersten Schritte zu machen, wenn man von dem Motorrad wieder runter war. Das war witzig.
Aber wäre das eine Sache, vielleicht nicht immer auf dem Motorrad, aber in diesem Medienbereich, dass du sagst, das könnte ich mir vorstellen?
Ich würde gerne mal selbst Motorrad fahren, tatsächlich. Das würde mal Spaß machen, ja.
Okay.
Ich schon, ja. Nee, aber das...
Gut, dann muss man, du bist ja auch Motorradfahrer von Hause aus quasi.
Ja, aber bei so einem Rennen würde ich mir das echt nicht zutrauen. Also da gibt es schon auch Regeln. Also die Motorräder waren auch immer auf der linken Seite, die Autos auf der rechten. Und ich sollte ja dann zum Teil auch Interviews mit den sportlichen Leitern machen. Und die wollten immer, weil bei den World Tour Rennen ist üblich, dass ein sportlicher Leiter fährt und der andere sitzt daneben auf dem Beifahrersitz und kümmert sich um Funk und alles, was im Rennen passiert. Und da wollte der Fahrer immer, dass wir mit dem Motorrad auf die andere Seite vom Auto gehen. Das ist aber tatsächlich verboten von der Jury. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil wenn dann in der Mitte die Fahrer kommen und dann ein Motorrad fährt links vom Auto, eins rechts vom Auto, das ist halt einfach zu viel Chaos. Also die Autos sollten rechts fahren, die Motorräder links. Und so war das so ein bisschen geregelt. Und ja, also selbst Motorradfahren, nein, danke. Da würde ich dann schon eher mal dann noch so ein, das müssen die auch alle machen bei den großen Rennen, nochmal ein extra Sicherheitstraining. Aber die suchen natürlich immer ehemalige Fahrer auch. Also mein Motorradpilot, der war, ist auch früher Rennen gefahren, jetzt nicht auf ganz hohem Niveau, aber der, das reicht ja, wenn man mal auch kleinere Rennen gefahren ist, um zu wissen, wie sich so ein Feld verhält. Also man merkt es ja jetzt auch hier im Camp, in der Gruppe fahren ist wieder ganz anders schon und wir sind jetzt hier keine Riesengruppe. Aber trotzdem an Position 10 oder 12 ist schon wieder eine ganz andere Dynamik. Wir hatten es heute auf dem Dreisamradweg, wo es dann hieß, oh ja, hinten merkt man schon, dass sich das manchmal langzieht und dann muss man wieder bremsen. Das ist ja eine ganz andere Dynamik, als wenn man alleine fährt. Und genau.
Wenn du die Hobbyfahrer, die jetzt hier versammelt sind, wenn du die so beobachtest, wie die fahren, was siehst du da als, guckst du da als Ex-Profi drauf oder siehst du da irgendwas oder genießt du einfach die Zeit, um gemeinsam Rad zu fahren?
Genießt die Zeit, dass ich auch mal wieder zum Radfahren komme, weil wie ich es vorhin gesagt habe, alleine würde ich jetzt nie 4 Stunden durch den Schwarzwald fahren, das habe ich halt jahrelang gemacht, aber so in der Gruppe ist das natürlich wieder was anderes und bei dem Wetter ist es natürlich, war das halt auch ein super geiler Tag. Aber wenn ich jetzt alleine fahren würde, würde meine Frau sagen, naja, gibt schon auch noch Wichtigeres jetzt zu Hause, was ansteht. ja, aber jetzt hier im Camp, ich gebe natürlich gerne Tipps weiter, dafür ist das ja auch so ein bisschen gedacht, dass vieles Interessantes oder Fragen zum Material oder wie man sich das jetzt einteilt. Also viele von hier kommen ja auch eher aus flacheren Gegenden. Es wird morgen dann auch mal ein langer Anstieg. Der Kumpel, mit dem ich, wo ich vorhin erwähnt habe, dass ich, der aus Berlin kam, der hatte dann auf Strava die Meldung, nachdem wir in Schauinsland gefahren sind, das war dein größter Anstieg. Oder 800 Höhenmeter halt, seit er halt Rad fährt. Und es war dann schon witzig. Also ist ja dann doch, das macht man ja doch nicht so oft, dass man mal ja, fast eine Stunde irgendwie berghoch fährt. Das geht ja schon gar nicht in so vielen Gegenden in Deutschland. Und klar gebe ich da gerne Tipps, ja. Aber ich gucke jetzt nicht gezielt irgendwie und dränge den Leuten irgendwie Verbesserungsvorschläge auf. Oh, fass mal deinen Denker anders an oder so. Also ich beantworte gerne alles, aber ich dränge mich da noch nicht auf.
Wie ist das, Nico, bei dir als Sportwissenschaftler auch vom Radlabor, gehen wir mal weg von der Gruppe, um jetzt hier keine unangenehme Situation aufkommen zu lassen. Was sind so die typischen Sachen, mit denen Hobbyfahrer auch zu euch kommen? Was sind so die Fragestellungen oder was sind auch die Sachen, wo ein Hobbyfahrer vielleicht am meisten falsch machen kann oder andererseits auch darauf achten sollte?
Ja, ist eine gute Frage. Also spannend dahingehend, dass man ja schon verschiedene Aspekte hat, die man beim Radfahren berücksichtigen kann, angefangen mit dem Kauf vom richtigen Fahrrad, wo viele sich unsicher sind, sitze ich überhaupt auf der richtigen Rahmengröße, habe ich das richtige gekauft, wurde ich gut beraten, wo wir dann immer sagen oder im besten Fall schon empfehlen können, mach die Beratung vor dem Kauf, dann können wir sicherstellen, dass du da das Geld gut anlegst und keinen teuren Fehlkauf machst, den du vielleicht im besten Fall noch umtauschen kannst, aber in den meisten Fällen halt leider eben nicht. Dann hast du die Fälle, wo die Leute kommen, mit dem Rad zufrieden sind, was glücklicherweise auch sehr gut passt. Und dann sind es oft kleine Details wie der richtige Sattel, wenn die Leute kommen und Sitzprobleme haben, was sehr häufig ist. Das ist der erste Kontaktpunkt von Radfahrer oder Radfahrerin mit dem Fahrrad, Hose mit Sattel, was man beides optimieren kann. Und da ist der Sattel schon oft ein Thema, wo man sagt, der ist eigentlich deutlich zu schmal oder die Form passt einfach nicht. Und das ist auch relativ schnell und kostengünstig gewechselt. Dann natürlich Schuh mit Pedal unten, wo man die Gliedeinstellung optimieren kann. Das haben wir hier im Camp teilweise sehr häufig gemacht. Bei allen, wo wir mal das Auge draufgeworfen haben, konnte man den Schuhen eigentlich noch was optimieren. Oft lohnt es sich auch, die Sohle zu tauschen, die drinnen liegt, die oft sehr, sehr weich ist, die man mit zwei Fingern biegen kann an jeder Stelle. Und als letzten Kontaktpunkt, wie der Simon das gerade schon angesprochen hatte, die Hand am Lenker, wo man den Lenker bei vielen Rädern rotieren kann, nicht bei allen, aber bei vielen. Was bei jedem Rad geht, meines Wissens ist die Rotation vorne der Schalthebel, der Hutz, was ja auch schon oft eine ganz andere Ergonomie der Hand hervorruft. Und ja, als letzten Punkt vielleicht noch das Fahren mit Handschuh. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Profifeld ist, aber wenn man gewisse Rennen sieht, vielleicht Paris-Roubaix, da siehst du ja doch auch mehr Profis mit einem Handschuh dann auch an den Start gehen. Hatte letztes Jahr oder vor zwei Jahren, glaube ich, ein Bild von der Hand gesehen, wo wirklich fast keine Haut mehr an der Hand war. Das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, habe ich vorher noch nie gesehen. Aber ja, das sind so die klassischen Punkte. Und als letzten Punkt vielleicht noch natürlich auch das Thema Leistungsdiagnostik und Training, wo man halt schauen kann, dass die Person nicht viel zu intensiv trainiert und fährt. Ja, viele überschätzen sich halt dann leicht. Das sind häufig nur ein paar Watt. Also gerade am Berg, wenn man so einen Anstieg reinfährt, können 15 bis 20 Watt zu viel schon oft bedeuten, dass man deutlich über der Schwelle fährt und dann nach 10, 15 Minuten vielleicht dann schon überhaupt keinen Spaß mehr hat, komplett im roten Bereich ist und vielleicht an dem Tag statt 5 Stunden nur 1,5 Stunden fährt.
Was aber häufig dann auch mit der Übersetzung zusammenhängt. Also wenn man gewisse Frequenz treten will und einen zu kleinen oder zu schwierigen Gang hat, dann ist man natürlich mit den Wattzahlen schnell eben ein bisschen drüber.
Vielleicht auch von der Technik, dass man zu viel im Wiegetritt fährt mit zu niedriger Kadenz, dass man irgendwie da mit 40, 50, 60er Kadenz eine Stunde, wie der Simon es gerade gesagt hat, in den Berg hochfährt und nicht diesen schönen Wechsel hat zwischen Sitzen, Stehen, was ja auch belegt ist, dass man da auch Kraft sparen kann, wenn man das regelmäßig mal wechselt. Ja.
Lisa, wenn du als Guide etwas siehst, wo du sagst, okay, das würde ich anders machen, wie sagt man das, ohne vielleicht auf jemandem auf die Füße zu treten?
Also ungefragt würde ich jetzt niemanden korrigieren oder so, sondern dann auch fragen, so bist du offen dafür irgendwie? Möchtest du irgendwie einen Rat oder kann ich dir helfen? So würde ich das ansprechen, ja. Weil tatsächlich als Frau bekommt man schon oft mal ungefragt auch Verbesserungsanregungen oder so. Und das möchte ich dann ja auch nicht immer hören oder auch nicht von jedem. Deshalb braucht man da, glaube ich, schon ein bisschen Fingerspitzengefühl auch als Guide. Mhm.
Aber ist das was, wo du auch schon mal gefragt wirst als Guide? Oder kommt sowas eigentlich dann nicht vor?
Doch, auf jeden Fall. Also in Andalusien, wo ich jetzt zweimal war als Guide, habe ich auch mal Einsteigergruppen geguidet. Das macht mir irgendwie besonders viel Spaß, weil da so persönliche Meilensteine auch erreicht werden und Leute ihre Grenzen verschieben. Und da bekomme ich schon sehr viele Fragen auch. Ne, wie kann man gut abfahren? Wie kommt man irgendwie gut den Berg hoch? Ein ganz großes Thema ist halt genug zu essen. Also viele, die auch anfangen mit Rennradfahren, die sind so mit allem beschäftigt, dass manchmal Essen und Trinken irgendwie vergessen wird. Und da hatte ich auch eine ganz tolle Erfahrung in Andalusien, dass welche wirklich gesagt haben, nach der Königsetappe, ich habe mich danach gar nicht so platt gefühlt, weil wir wirklich die ganze Zeit die Leute erinnert haben, ja, iss nochmal einen Riegel, trink nochmal einen Schluck. Mhm. Und darauf halt zu achten. Und das ist so kleine Dinge manchmal auch viel verändern können.
Mhm. Wo du es mit dem Essen sagst, muss ich direkt dran denken, dass wir uns gestern ja auch übers Essen unterhalten haben. Da hat Simon erzählt, dass gerade bei den Grand Tours es eigentlich ständig ums Essen geht. Ich stelle eine andere Frage zuerst, weil wir gerade über die, wie sitzen die Leute auf dem Rad, die habe ich mir nämlich gerade eben noch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten willst, aber im Profi-Peloton, wer sitzt da denn so richtig scheiße auf dem Fahrrad? Ich kann es auch sagen, also ein Freund von mir hat immer gesagt...
Ja, es gab tatsächlich wenige, weil die Teams natürlich alle ein super professionelles Bike-Fitting haben, mindestens einmal im Jahr. Und wenn da einer so ganz, ganz schlecht drauf sitzt, dann macht er das nicht lange. Zeitfahrposition ist es schon eher dann mal so, dass ein Fahrer sagt, boah, ist mir eigentlich egal, ich will da bloß halbwegs komfortabel drauf sitzen. Und dann sieht es halt schon dann nicht so toll aus. Aber so richtig... Komplett scheiße. Wir sitzen ja nicht mal hier im Camp, die Leute auf dem Rad. Also, wenn man dann. Der Satz war noch nicht zu Ende. Also, wenn jetzt Hobbyfahrer das hinkriegen, gut auf dem Rad zu sitzen und das hat man ja auch im Gefühl, dann müssten es ja Profis erst recht. Und ansonsten wird ja was falsch laufen. Dann sind die Hobbyfahrer entweder haben eine Profikarriere verschenkt oder der Profi ist völlig fehl am Platz. Also die Positionen sind schon alle ziemlich gut. Fahrstil ist dann wieder so eine Sache, so Mauri von Sevenand, weiß nicht, ob der was sagt. Mhm. Der hat ganz... Robbie McEwen hat ihn im Fernsehen mal... was hat er dann genannt? A Sniper's Nightmare. Weil der so hin und her wackelt. Das fand ich echt witzig. Also ja, also manche Fahrer haben halt einen schrecklichen Stil, aber so die Positionen, die passen schon alle. Mhm. Das würde ich schon sagen. Das geht dann ziemlich schnell. Also jeder Neoprofi kriegt direkt ein Bike-Fitting und ja.
Und bei wem bist du am unliebsten, sagt man das, am wenigsten gerne am Hinterrad gefahren? Wo hast du immer gedacht, oh, boah, ganz schnell vorbei?
Da gab es so ein paar Spezialisten, so Magnus Sheffield, Leute, die einfach viel stürzen, da will man sich eigentlich immer nicht in der Nähe aufhalten. Einer so einer so Kollegen, dann also Luis Meintjes war auch so ein Kandidat. Und halt Fahrer, die auch extrem viele Risiken nehmen. Also da gibt es ein paar Spezialisten, so Mats Pedersen, Jasper Stuyven. Mhm. Ja, da habe ich mich auch lieber ferngehalten, tatsächlich. Mhm. Ja, also da gab es viele Beispiele, das stimmt.
Zurück zum Essen. Du hattest erzählt, bei den Grand Tours muss man die ganze Zeit futtern. Mhm. Ist das auch so eine Sache, wo du sagst, das vermisse ich einfach überhaupt nicht? Du hattest gesagt, dass du immer essen musstest, mhm, bevor auch nur der Anflug von Hungergefühl ist. Nicht nur im Rennen, sondern auch im Ganzen um das Rennen herum, jenseits des Rennens und, wenn ich mich richtig entsinne, auch im Training, gell? Also wegen auch Regeneration. Also man muss eigentlich als Radprofi, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wenn ihr nicht unbedingt danach ausseht, muss man die ganze Zeit essen?
Es ist sehr wichtig, ja. Also man sollte natürlich nicht einfach blind einfach nur essen, sondern es hat natürlich alles ein bisschen System. Im Training jetzt weniger dieses Training the Gut-System, dass man wirklich mal probiert, gerade bei so langen Ausfahrten, dann wirklich mal wie im Rennen oder den Körper wirklich daran dann zu gewöhnen oder anzutrainieren, dass man 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen kann. Und das muss man so im Körper halt auch antrainieren. Und wenn man immer zu wenig isst, dann macht man eigentlich genau das Gegenteil. Und dann im Rennen auf einmal anzufangen mit 90, 100 Gramm pro Stunde, da denkt er sich auch, naja, sonst isst du erst nach 3 Stunden was, wenn du trainieren fährst. Und jetzt auf einmal soll ich in der ersten Stunde schon 90 Gramm irgendwie. Also da kann so ein Magen dann auch schnell mal streiken, weil das ist ja dann doch dieses hochkonzentrierte Zeug, was ja auch nicht jedem gut tut. Oder was einem schnell ein bisschen, wo man schnell ein bisschen schlecht von wird. Aber das vermisse ich auf gar keinen Fall. Ja, das ist jetzt, Ernährung ist immer noch wichtig für mich, natürlich. Ich ernähre mich immer noch relativ gesund, aber es ist jetzt einfach viel egaler, wie viel ich esse, was ich esse. Und ich glaube, die rote Linie stimmt immer noch bei mir, dass ich, also wenn ich jetzt nur ungesund esse, dann merke ich auch schnell, okay, habe ich auch schnell satt, weil ich halt so über die Jahre das natürlich auch immer, ja, das ist halt wie so eine Routine geworden, dass man halt so nach Weihnachten, wenn es dann halt nur Kekse und Schokolade gab, dass man dann halt auch echt dann wieder Bock hat auf einen Salat, mal zwischendurch.
Gibt es irgendwas, wo du, wenn du jetzt an die Profikarriere zurückdenkst und die ganzen, die Routinen, alles, was dieses Leben ausgemacht hat, gibt es was, wenn du daran zurückdenkst, wo du sagst, wie konnte ich so verrückt sein, das zu machen?
Jetzt während meiner Profikarriere, ja gut, da gibt's, es ist ja, also man fängt ja an schon in sehr jungen Jahren. Also ich bin mit 15 das erste, also ist auch schon relativ spät eigentlich, mit 15 das erste Straßenrennen gefahren. Und Stück für Stück, also es ist ja nicht von jetzt auf gleich, dass man dann so einen Alpenpass mit 100 runterfährt. Das kommt ja so schrittweise und dadurch ist es irgendwie immer normal. Aber genau das, was ich jetzt eben gesagt habe beim Giro, wo wir dann mit dem Motorrad die Abfahrt hinter der Spitzengruppe mit runtergefahren sind, dachte ich mir so, total geisteskrank eigentlich. Ohne die Abfahrt jetzt genau zu kennen, man verlässt sich nur so auf seinen Radcomputer, wo die Strecke drauf ist, dass man die Kurven so halbwegs sieht, aber wir verlassen uns ja darauf so, dass wenn wir die Kurve gar nicht einsehen können, aber die Linie auf dem Wahoo zeigt halt, okay, die macht jetzt nicht zu sehr zu, dann fahren wir da blind durch, ohne zu bremsen, wenn man halt weiß, okay, das müsste eigentlich passen. Das passt dann halt auch meistens, aber eigentlich total gestört. Und so Sachen halt, ja. Also klar, die Straßen sind noch abgesperrt, aber ja, na. Man darf sich halt nicht ausmalen, wenn dann halt doch mal irgendwie gerade,
Ich wollte gerade sagen, es gab ja die Diskussion auch gerade zu französischen Rennen, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten auch mal, wo dann auch schon mal Autos auf die Strecke geraten waren.
Stimmt, ist dir das auch passiert? Es gab eine lustige Anekdote mal von der Bayern-Rundfahrt. Das ist Robert Wagner, der ist inzwischen kein Profi mehr, der war früher bei Radio Shack und bei Jumbo Visma auch noch dann am Ende, ist jetzt da sportlicher Leiter. Und mit dem bin ich mal Bayern-Rundfahrt gefahren als Teamkollegen und dann gab es ein Zeitfahren mit einer wahnsinnig schnellen Abfahrt. Und man fährt die dann halt runter natürlich im Zeitfahrauflieger, also nicht mal Hand anbremsen oder so, sondern einfach Vollgas. Guter Asphalt und dann da kam so ein Schild, Achtung, Wildwechsel. Und dann meinte er, hat er im Zeitfahren so gedacht, boah, wenn jetzt so ein Reh kommen würde. Also was man da so für Gedanken hat, was wäre, wenn. Oder auch bei der Tour des Swiss sind wir mal so gegen eine Abfahrt, ein ewig langer Tunnel, gut beleuchtet, zum Glück. Aber bestimmt mit 80, 90 km/h, also sehr schnell im kompletten Feld. Das ist ja mal was anderes, ob man allein oder in einer kleinen Gruppe oder halt mit 180 Verrückten. Und dann hat mir John Degenkolb beim Abendessen dann so, oh ja, der Tunnel, ganz schön schnell. Und dann hat er gesagt, oh ja, und dann hatte ich irgendwann mal den Gedanken, was wäre jetzt eigentlich, wenn jetzt der Strom aus... Oh, alle nur so, wie kann man so Gedanken haben? Ja, da wäre es los gewesen. Da haben wir gesagt, ja, dann wäre es wieder hell gewesen von den ganzen Funken, wenn alle über die Straße fliegen und die Pedalen auf dem Asphalt. Ja, und genau, das nimmt man dann so mit Humor. Aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, also dieses Risiko oder die Gefahr vermisse ich überhaupt nicht mehr. Meine Familie ist natürlich auch froh, dass ich jetzt das Risiko, Radfahren ist natürlich immer gefährlich, kann immer was passieren, aber dieses Risiko im Rennen ist schon extrem hoch. Es gab ja auch in den letzten Jahren genug Todesfälle leider immer wieder. Ist nicht am laufenden Band, aber jeder Todesfall, der im Rennen passiert, ist natürlich einer zu viel und lässt einen dann schon, also ich war auch bei vielen Rennen dabei, wo jemand gestorben ist, jetzt letztens dann, oder vor 2 Jahren war es, glaube ich, mit Gino Meda und auch paar Jahre zurück mit dem Belgier Björn Lambrecht bei der Polen-Rundfahrt. Ja, da denkt man natürlich anders übers Leben nach, wenn man dann sieht, dass so ein junger Fahrer bei einem Rennen einfach zack und es war dann der letzte Tag, wo der morgens aufgestanden ist. Das geht einem dann schon nah und allen in der Familie natürlich auch. Ja, also das vermisse ich nicht.
Das glaube ich. Öffnen wir mal die Runde. Und Fragen aus dem Publikum wurden ja auch schon angekündigt. Ich gehe mal kurz rum.
Sensationell. Simon, Frage an dich. Glaubst du, dass es risikoreicher geworden ist über die Jahre? Also auch, um das fürs Publikum attraktiver zu machen, um da mehr Rambazamba zu veranstalten? Also was auch immer. Ja, das ist ja so eine Diskussion, die es gibt, ne?
Streckenführung spielt natürlich auch eine Rolle, aber es ist auch einfach, es wird mehr Risiko. Die Fahrer sind natürlich auch ein großer Faktor. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass früher Massensprints ohne Helme gefahren wurden. Und es ist ja passiert. Und da sind aber dann doch, glaube ich, einfach auch alle vorsichtiger gefahren. Also es wäre heute unvorstellbar. Die Fahrer inzwischen oder die Teams sind, es ist super leicht, sich auf Gefahren Stellen im Rennen vorzubereiten. Es gibt Software, Veloviewer, wo man mit über Google Street View dann jede Stelle der Strecke sich angucken kann. Und dann gerade im Finale und dann sieht man dann irgendwo, okay, hier wird die Straße schmal. Und dann haben halt 180 Fahrer am Ohr, okay, in 5 Kilometer schmale Stelle. Und dann wollen halt 23 Teams komplett nach vorne und vorne fahren. Und da knallt es dann halt auch einfach oft. Oder wenn eine technische Abfahrt kommt, gibt es halt diese, wie ein Massensprint über die Kuppe, dass jedes Team will zuerst in die Abfahrt rein. Hat es da letztes Jahr bei der Bastenlandrundfahrt einmal so richtig gescheppert, wo auch Vingegaard sich sehr, sehr schwer verletzt hat. Und das sind halt die Fahrer, auch die Teams spielen da eine Rolle, die sportlichen Leiter, die halt diese Nervosität auch natürlich befeuern, weil auch die sportlichen Leiter natürlich den Druck haben, das Team so zu leiten, dass sie erfolgreich sind. Und. Also da gibt es viele Faktoren. Und früher glaube ich halt einfach, dass es schon ein bisschen entspannter war, auch anfangs meiner Karriere noch, weiß ich noch, bei meiner ersten Tour de France bin ich zu fast aus Versehen, da war ganz lange Rückenwind oder Gegenwind, keine Ahnung, und dann ging es eine Kurve 90 Grad nach rechts, und das ist natürlich klar, Kante, fällt in 1000 Teilen, ich in der ersten Gruppe, weil wir einen in der Spitzengruppe hatten, der dann durch den Funk gesagt hat, oh ja, hier ist alles offen, Seitenwind. Und andere Teams wussten das gar nicht. Ah, das passiert heute gar nicht mehr. Also heute wäre ich da in Gruppe 5 irgendwo gelandet, obwohl ich es gewusst hätte. Und damals wusste ich es nicht und bin einfach dem Team so hinterhergefahren. Und dann waren wir als kleines Team mit 5 Fahrern irgendwie vorne, mit Lance Armstrong und Mark Cavendish. Und ja, ich bin irgendwie Vorletzter geworden aus der Gruppe und es war meine beste Etappe bei meiner ersten Tour. Aber das war krass, das würde heute gar nicht mehr passieren im modernen Radsport, weil halt die Kurve, die wäre gefahren, wären wir mit 70 angeflogen gekommen, jetzt wahrscheinlich noch dreimal gekracht vor der Kurve und danach natürlich Kante, das hätte jeder gewusst und es wäre davor so schnell geworden, dass man, ich als Neoprofi damals, wahrscheinlich schon vor der Kurve irgendwo abgegangen gewesen wäre. Also das hat sich schon sehr geändert, aber klar, 2009 ist halt auch schon wieder eine Weile her. Und ja, das sind so die Situationen, glaube ich, die auch ein bisschen durch die Technik und dieses immer perfektere werden wollen der Teams und der Fahrer, was das so ein bisschen mit sich zieht.
Ja, Moritz hat ja vorhin die Ernährung im Zusammenhang mit der Regeneration angesprochen. Und mich würde einfach mal interessieren, gerade die Regeneration hat ja bei einer Grand Tour eine fast genauso große Bedeutung wie die Trainingsvorbereitung. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr am nächsten Tag gut erholt und nahezu ausgeschlafen wieder am Start stehen könnt bei einem täglichen Wechsel des Hotels und natürlich auch, ganz wichtig, der Matratze? Ihr habt da sicherlich keine eigene Matratze mit dabei.
Tatsächlich doch. Ja, bei den Grand Tours haben die meisten Teams ihre eigenen Matratzen mit. Da gibt es Mercedes-Sprinter, und ein Mensch ist abgestellt, der dann morgens die Matratze wieder abholt und ins nächste Hotel bringt und da schon wieder hinlegt. Das ist natürlich ziemlich cool, das stimmt. Hatten wir jetzt, Cofidis war ja ein kleineres Team, jetzt nur bei der Tour de France. Ich hatte sowieso immer mein eigenes Kopfkissen mit. Also du willst natürlich, genau, der Regeneration halber so gut wie möglich schlafen. Das ist absolut kritisch. Du hast natürlich immer so ein bisschen Karenz, wenn du mal eine Nacht schlecht schläfst, fliegst du jetzt nicht gleich aus dem Zeitlimit, aber ist natürlich über eine Dauer von 3 Wochen wahnsinnig wichtig. Alles, was du in der ersten Woche schon an Regeneration vielleicht ein bisschen verpasst, fällt dir in der dritten Woche voll auf die Füße, weil jeden Tag wird ja der Körper müder. Irgendwann kommt man in so einen Trott rein, dass der Körper das auch akzeptiert. Und ich glaube, so nach 10 Tagen ist echt so ein Punkt, wo der Körper dann ziemlich stabil ist, weil der dann halt auch wieder so wie Stresshormone oder so ausschüttet. Hat mir mal einer meiner Trainer erklärt tatsächlich, dass man da dann ziemlich in so einen Zustand reinkommt, wo der Körper wirklich anders arbeitet, als wenn man jetzt nur 3 Tage am Stück fährt. Das ist tatsächlich so. Das habe ich auch immer gemerkt. Und genau diese Regenerationsgeschichten, gut schlafen, gibt es natürlich auch Hilfsmittel. Also es gibt viele Schlafmittel, die nicht auf der Liste stehen. Das ist über 3 Wochen natürlich auch eine Frage, was man da sollte natürlich, wenn man zu Hause ist, dann auch irgendwann ohne Schlaftabletten wieder schlafen können. Aber gerade wenn du gestürzt bist oder wenn es super heiß ist oder man schläft irgendwo, wo eine Hochzeit unten ist, wo es vielleicht lauter ist oder einfach, dann nimmt man tatsächlich eine Schlaftablette auch einfach um dem schon manchmal zuvorzukommen, dass man halt bis um eins wach liegt und nicht schlafen kann, weil man im Rennen wird natürlich auch Koffein genommen über Gels oder zum Teil auch Tabletten, wenn man sich eine Etappe rausgesucht hat, wo man sagt, okay, ich bin jetzt in der Spitzengruppe, ich will jetzt heute richtig gut fahren, dann nimmt man halt zwei Koffeingels statt nur eins oder gar keins. Und da kann es natürlich auch passieren, wenn das Finale dann um 16 Uhr sich noch so 200 Milligramm Koffein gibt, dass man dann natürlich abends nicht gut einschläft. Genau, und diese eigenen Matratzen essen auch wichtig. Also ich habe auch oft, wenn wir wirklich spät ins Hotel gekommen sind, habe ich eher mal die Massage weggelassen. Also da das kleinere Übel bevorzugt, statt dann irgendwie erst 10:30 zu essen und dann mit so einem Ranzen ins Bett zu gehen. Ja, das kam vor. Und da habe ich gesagt, morgen wieder Massage, ich gehe jetzt lieber schon um 9 essen und oder 9:30 und gehe dann lieber direkt pennen. Ja. Also aber ja, das ist auch dann wieder eine individuelle Sache. Da hat jeder Fahrer so seine eigenen Vorzüge. Die Spanier haben gesagt, nee, auf jeden Fall Massage, ich esse eh immer gerne erst um 11.
Ja. Keine weitere Frage aus dem Publikum, aber ihr habt ja tatsächlich auch schon 2 Tage Gelegenheit dazu gehabt und habt morgen noch einen 3. Tag. Ja, Simon, sehen wir dich denn bei der Tour wieder für Eurosport im Einsatz?
Eventuell, ja, tatsächlich, ja. Ich bin wahrscheinlich bei der Tour, steht noch nicht ganz fest. Der Motorradjob kann sein, ist aber, glaube ich, für die Tour schon fast vergeben. Da werden jetzt gerade noch doch ein sehr bekannter Ex-Fahrer machen. Da habe ich auch noch nichts Genaueres zu sagen, weil das noch nicht ganz fix ist. Ansonsten bin ich wahrscheinlich sonst für die ARD da als Experte 2-3 Tage. Oder im Moderatorenteam von Eurosport als Kommentator dann im Studio. Wären alle 3 Sachen für mich okay, ja. Aber tatsächlich der Motorradjob, den würde ich sehr, sehr gerne wieder machen. Der hat mir schon Spaß gemacht.
Wie geht es allgemein bei dir weiter? Konkretere Pläne?
Heute Abend, oder?
Ja, heute Abend müssen wir mal schauen.
Heuboden vielleicht noch.
Heuboden, genau. Direkt Ladies Night.
Ja, dieses Jahr ist jetzt schon eigentlich ganz gut verplant mit mehreren Events noch. Wie gesagt, die Tour, da wäre ich gern wieder dabei. Was haben wir noch alles? Ich jetzt als nächstes in Cuxhaven bei so einem 2-tägigen Event, was auch so ein bisschen wie das Jan-Ulrich Cycling Festival ist,
okay, ja.
Wo ein paar Ex-Profis kommen und so Geschichten mache ich dann. Also ja, ich habe mir dieses Jahr halt bewusst eigentlich wenig vorgenommen. Also ich werde jetzt nicht irgendwie dann wieder einen Vollzeitjob haben dieses Jahr. Und genau, wollte einfach im ersten Jahr ein bisschen auch meiner Frau was zurückgeben, die auch sehr viel zurückgesteckt hat während meiner Karriere. Und jetzt haben wir halt ein Kind. Und da will ich schon natürlich auch auf jeden Fall viel zu Hause sein. Und ja, sonst dieses Jahr kann ich dann im Sommer dann auch mal wieder meine Eltern besuchen in Berlin. Es ist auch lange her, dass ich mal da war, tatsächlich. Ja, so Sachen halt.
Klingt gut. Ganz viel Spaß dabei und auch, das klingt ja auch, oder das hast du auch in den letzten Tagen gesagt, es ist gerade so ein bisschen so eine Suche ausprobieren, vieles ausprobieren, ja, am Ende Phase. Dann auch ja, Bilanz ziehen und dann vielleicht auch weiterschauen, was da noch kommen wird. Ganz viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Morgen steht hier die Königsetappe bei uns an. Mal zunächst die Frage an die Gruppe, wie ist da die Stimmung? Also waren die 2 Tage, die wir jetzt hatten, Thuniberg, Kaiserstuhl, 1. Tag, Schwarzwald heute, 2. Tag. Ich fand es erstaunlich, dass du eben gesagt hast, ja, morgen kommt dann mal ein Anstieg. Weil ich glaube, dass das ein langer Anstieg, ja, dass das hier auch durchaus anders empfunden wurde, dass es hin und wieder schon auch in den ersten beiden Tagen bergauf ging. Genau, morgen Königsetappe. Dir ganz herzlichen Dank, dass du überhaupt dabei bist. Ich glaube, da spreche ich jetzt nicht nur für Roadbike oder MyCyclingCamp, sondern auch für die Teilnehmer mit Sicherheit. Vielen Dank für die Teilnahme an dem Podcast, an Simon Geschke, an Lisa Schrader von MyCyclingCamp und an Nico Best vom Radlabor. Vielen Dank an euch alle, dass ihr das hier, ja, war ja ein Experiment, dass ihr das mitgemacht habt. Wir freuen uns auf die Königsetappe morgen und ich hoffe auch, dass es euch, die ihr das jetzt gehört habt, Spaß gemacht habt, schaltet gerne wieder ein in 14 Tagen bei der nächsten Folge, beziehungsweise das ist jetzt Quatsch, weil es ist ja eine Sonderfolge, also in 7 Tagen bei der nächsten Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Und schaut auch gerne in unser gedrucktes Heft rein. Dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank an die Runde.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.